Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Travel Retail ist für viele Mode- und Lifestyle-Brands ein wichtiger Baustein der Markenstrategie. Mit seinen zahlungskräftigen internationalen Kunden und einem dynamischen Umfeld scheint sich vor allem der Standort Flughafen perfekt zum Geldverdienen und zur Profilierung der Marke zu eignen. Auch für die Airports selbst ist das Geschäft mit dem Drumherum eine tragende Säule. In Frankfurt eröffnet im Frühjahr 2026 das nagelneue Terminal 3. Ein Meilenstein für den größten deutschen Flughafen. Welche Rolle spielt Shopping dort? Welche Mieter ziehen dort ein? Und welche besonderen Gesetze im Travel Retail gelten? Darüber spreche ich mit Nina-Christine Gür, Vice President Retail Key Account Management bei der Fraport AG. Mein Name ist Jörg Nowicki. Nina-Christine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Prima. Du hast uns von der TV ja vor kurzem eine exklusive Preview am Flughafen gegeben. Voller Stolz und Begeisterung hast du uns das neue Terminal da gezeigt. Dabei ist mir ein Satz, den du da gesagt hast, besonders im Gedächtnis geblieben. Du hast gesagt, bezogen auf dein Berufsleben natürlich, so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben. Warum ist dieses neue Terminal eigentlich so besonders?
Erstmal vielleicht gehe ich kurz darauf ein, warum ich das gesagt habe. Ja, wenn man sich jetzt mal die Flughafenlandschaft anschaut in Deutschland und auch in Europa, dann ist es überschaubar, wie viele neue Terminals überhaupt in unseren Breitengraden noch gebaut werden. Ja? Und gerade im Bestand, wenn es schon Flughäfen gibt, ist da nicht mehr so wahnsinnig viel möglich. Ne? Wir kennen die Einschränkungen, Regularien an vielen Stellen. Und deswegen ist es natürlich zumindest für mich ein absoluter Milestone, die Eröffnung im nächsten Jahr auch aktiv in der Rolle miterleben zu können und dieses Gesamtprojekt auch seit mehreren Jahren zu begleiten. Deswegen, das wird mir wahrscheinlich kein zweites Mal im Leben passieren dürfen, ja, sowas dann auch mitzumachen.
Ich habe vorhin deinen etwas langen Titel genannt. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich beinhaltet, was du da genau machst?
Ja, super gerne. Der ist auch ein bisschen schwergängig, wenn man nicht so in der Welt unterwegs ist. Ne? Was das genau bedeutet, das sage ich gerne noch mal. Ich bin verantwortlich für die Retail-Vermarktung am Frankfurter Flughafen. Das heißt, mein Team und ich, wir sind erstmal für die strategische Marktplatzentwicklung zuständig. Sprich, welche Geschäfte kommen in welche Bereiche, mit welchen Schwerpunkten wollen wir da unterwegs sein, wie viel Gastronomie, wie viel Retail, wie viel Luxury vielleicht im Gesamtbereich. Duty Free gehört natürlich immer dazu. Dann gehen wir in die Akquise. Akquise läuft immer. Ne? Unabhängig davon, ob wir jetzt gerade ad hoc in bestimmten Bereichen vermarkten oder nicht, gehen dann aktiv auch in die sogenannte Angebotseinholungsphase, wenn wir Flächen haben, die neu vergeben werden oder jetzt eben der ganze Bereich Terminal 3, werten dann die Angebote aus, gehen in die Vertragsverhandlungen und betreuen aber die Mieter dann auch in der Ausbauphase. Das sind die Kollegen aus der technischen Mieterbetreuung intensiver dabei. Wir begleiten aber auch das ganze operative Geschäft. Ja, das heißt, wenn es läuft, wenn es nicht läuft, gucken wir gemeinsam mit den Mietern, woran liegt es, was können wir tun, wo können wir sie unterstützen. Wir haben ein Marketingteam, was dann dabei auch natürlich versucht, einen Rahmen zu schaffen, um das Ganze, ja, und auch wenn es mal nicht läuft und da sich dann ein Mieter dafür entscheidet, dann den Flughafenstandort wieder zu verlassen, dann betreuen wir das Ganze, bis dann die Fläche zurückgegeben ist.
Wie viele Flächen, wie viele Geschäfte gibt es eigentlich insgesamt am Flughafen in Frankfurt?
Aktuell ohne das T3, ne, haben wir so roundabout 300 Flächen. Davon sind so circa 280 vermarktet gerade. Ne. Wer am Flughafen ist, sieht ja auch, wir haben etliche Baustellen. Das heißt, nicht an jeder Stelle macht es immer Sinn, dann gerade einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Gerade, wenn dann auch gebaut wird. Ne. Auch am Flughafen hängen die Geschäfte von Frequenzen ab. Dementsprechend, das ist so das, was wir haben. Und im Terminal 3 kommen dann 64 neue Einheiten dazu.
Mhm. Wann genau soll es dort offiziell losgehen? Und was genau erwartet die Gäste denn eigentlich dann dort in Sachen Shopping und Unterhaltung?
Auf jeden Fall ein sehr breites, buntes Angebot, insbesondere für die Non-Schengen-Passagiere. Los geht's im Frühjahr 2026, also wir haben noch etwas weniger als ein Jahr. Und deswegen wird es so langsam auch richtig spannend, dass dann auch alles zeitgerecht ja, ausgebaut und eröffnet wird. Genau. Und was ihr erwartet, vielleicht, das muss ich noch dazu sagen, wenn das Terminal 3 eröffnet ist, dann werden wir das Terminal 2 erstmal außer Betrieb nehmen, ja, und dann auch modernisieren. Das ist eine Entscheidung, die ist in den letzten Jahren getroffen worden, weil das Wachstum erstens sich noch nicht so weiterentwickelt hat nach Corona, wie man das vorher erwarten konnte. Und das Terminal 2 dringenden Bedarf hat, auch modernisiert zu werden. Das ist jetzt auch schon 30 Jahre alt. Dementsprechend werden die ganzen Airlines, die wir heute im Terminal 2 haben, dann ins Terminal 3 umziehen. Ja? Und dementsprechend wissen wir ja auch schon, welche Passagiere und Kunden wir dort haben werden. Das ist ein totaler Benefit, mit dem wir da arbeiten können, weil wir natürlich auch sehr passgenau dann die entsprechenden Angebote formulieren konnten, die wir für unsere Passagiere haben wollen.
Da würde ich gerne gleich dann im Anschluss auch nochmal drauf eingehen, was da eigentlich für Passagiere erwartet werden. Lass uns doch mal loslegen damit, was für Geschäfte, welche Marken ziehen denn da jetzt ein in diesen neuen Shopping-Bereich?
Wir haben natürlich unterschiedliche Bereiche. Wir können jetzt nicht nur, sagen wir mal, die attraktivsten Bereiche in die Vermarktung bringen, sondern wir haben natürlich auch einen Check-in-Bereich, einen Einkaufsbereich. Da sind wir genauso dafür zuständig, dass dort ein Angebot stattfindet. Da müssen wir auch an Mitarbeitende denken, die auch ihren Kaffee haben wollen, ihren Salat in der Mittagspause und natürlich entsprechend auch einigermaßen faire Preise dafür bezahlen wollen. Ne? Im Check-in-Bereich habe ich einen anderen Bedarf als Passagier als jetzt im Airside-Bereich. Landside, Airside sind so die Bezeichnungen, je nachdem, wo dann die Passagiere stattfinden. Also für diejenigen, die es nicht so tief drinnen sind, wenn ich nach der Sicherheitskontrolle und im Non-Schengen-Bereich auch nach der Passkontrolle bin, dann bin ich Airside. Ja. Und da schauen wir natürlich, dass das Angebot überall passt. Aber du ziehst jetzt ja explizit auf die Airside ab, ne? Auf unseren wunderschönen Marktplatz, der architektonisch auch sehr, sehr spannend ist. Ich kann es jetzt hier leider gerade nicht zeigen.
Aber das ist so das zentrale, genau. Das zentrale Element eigentlich dieses neuen Terminals.
Richtig, also der internationale Marktplatz, der Non-Schengen-Marktplatz, wo durch auch die meisten Passagiere durchkommen werden, ist architektonisch sehr spannend mit einem sehr interessanten Gebilde, was von der Decke herunterkommt und so ein Stück weit dann auch unsere zentrale Bar, die wir dort haben werden, verbindet, ne, mit dem Boden. Ja. Und dort werden wir eben dann Angebote haben für unsere internationalen Gäste, wie sie es an anderen Flughäfen gewöhnt sind. Im sehr hochwertigen Premium- und Luxusbereich mit insbesondere Fashion Accessories, Uhrenschmuck, Electronics ist ein ganz wichtiger Sortimentsbaustein im Handel. Souvenirs sind für Passagiere sehr, sehr wichtig. Regionalität wird da auch immer wichtiger. Ne? Sense of Place, sagen wir da auf Englisch. Ne? Und natürlich selbstverständlich Duty Free. Auch da in neuem Look and Feel. Erstmalig jetzt bei uns am Standort mit einer neuen Shop-Generation von Frankfurt Airport Retail Heinemann.
Welche Marken werden das so sein? Also die da ihre eigenen Geschäfte haben werden?
Wir werden haben Boss, ganz wichtig für uns, haben wir in vielen Marktplätzen am Standort als deutsche Marke. Montblanc wird vertreten sein, Longchamp, sind wir sehr froh, dass sie dabei sind, auch Falke. Ja. Wir haben auch Multibrand dann im Souvenirbereich, da sind dann aber so Sachen wie neben dem Schinken auch Steif zum Beispiel dabei als deutsches Produkt, Rittersport, derlei Themen, ne? Das ist aber dann im Multibrand-Bereich, da haben wir mit Wöllhaft einen sehr guten Partner, der das Souvenirgeschäft da übernommen hat. Dann im Electronics-Bereich sind natürlich dann große Marken für Headphones, für Speaker und solche Themen. Das ist Capi, ne, als Einzelmarke. Chris ist dabei im Uhrenschmuck-Bereich mit einem sehr großen Store direkt an der Ecke vorne dran, die dann entsprechend die Marken versuchen auch mit an den Start zu bringen, die internationalen Gäste sehr mögen. Das ist natürlich immer das, worauf wir achten, dass der Fit zwischen Produkt und Gast möglichst gut ist. Das können wir ja etwas anders steuern, als es im High-Street-Bereich der Fall ist. Gate Zero kommt, da freuen wir uns sehr drauf.
Würde ich gleich auch noch fragen. Ja. Kann man sagen, dass so, also die internationalen Kunden, erwarten die einfach an so einem deutschen Flughafen, dass es da Hugo Boss gibt? Ist das so eine Schlüsselmarke für die?
Also ich würde schon sagen, dass sie da auch sehr gerne kaufen, wenn es die Marke gibt. Ob die Erwartungshaltung da ist oder nicht, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau beantworten. Aber es ist ein guter Fit. Ja, also das ist definitiv der Fall. Wir haben ja auch im Terminal 1 mit Porsche Design zwei Flächen, die unglaublich gut funktionieren, sowohl aus unserer Sicht als auch aus Sicht von Porsche, kann ich dazu sagen. Und wenn so deutsche Marken dann vor Ort sind, dann werden die natürlich sehr gerne gekauft. Ja.
Jetzt hast du eben schon Gate Zero angesprochen. Das ist ein ganz spannendes Projekt. War ja, glaube ich, mal ins Leben gerufen durch Gebrüder Heinemann, den Travel Retail Spezialisten aus Hamburg und Heiß Nobiety.
Richtig.
Ich glaube, Heiß Nobiety ist nicht mehr involviert,
genau.
Oder?
Ja.
Was gibt's da? Was macht dieses Konzept so besonders?
Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Das Thema Gen Z, das treibt ja die gesamte Branche um. Ja? Die Reisebranche insbesondere, weil Gen Z Konsumenten, Gäste, insbesondere international, schon deutlich früher angefangen haben, anders zu kaufen, als das hier in Deutschland der Fall ist.
Wie denn?
Anders als ihre Eltern, definitiv. Das ist sehr ausschlaggebend. Kriegen das mit gerade so aus Asien, Korea zum Beispiel, China. Da werden Apple-Produkte gar nicht mehr gekauft. Ja, da möchte man eher lokal kaufen, Brands, die eben gerade die Eltern nicht tragen, vielleicht auch gar nicht mehr so die großen Namen in der althergebrachten Form, sondern es wird nach besonderen Dingen gesucht, es wird eher nach Produkten gesucht, die vor Ort irgendwo dann auch entwickelt wurden, ne? Und eine andere Zusammenstellung an Produkten. Und Gate Zero ist ein Concept Store, ne? Der eine sehr spannende Kuratierung der Sortimente vornimmt. Also schon auch große Namen, ja, aber dann vielleicht so ein paar Spin-offs, ein paar Collabs, solche Themen zeigt in Kombination mit Accessoires, auch mit Düften. Ne? Das Thema Beauty-Düfte ist ja auch eins, was sich gerade sehr stark verändert. Niche-Beauty ist gar nicht mehr so Niche, aber alle sprechen von Niche. Ja? Und wo halt so diese eher individuelleren Konzepte jetzt stärker nachgefragt werden. Und das ist tatsächlich da jetzt ein Stück weit auch ein Testballon, den wir gemeinsam mit Teinemann und FAR da einmal in die Luft starten lassen am Standort, was unsere internationalen Gäste da besonders gut finden im Shop.
Man liest irgendwie, dass die Gen Z gar nicht mehr so viel trinkt. Stimmt das? Die essen mehr Süßigkeiten?
Ja.
Stimmt das auch?
Ja, echt? Ja, ist tatsächlich so. Süßigkeiten ist jetzt gar nicht so gesundheitsbewusst, aber sie achten da mehr drauf. Ne? Wenn, dann sind es eher besondere Süßigkeiten. Ne? Das merken wir gerade auch im Duty Free, dass genau diese Zielgruppe, die Altersgruppe, weniger Spirituosen kauft. Ne? Wenn, dann deutlich gewählter und im Konfiseriebereich dann eher das Geld liegen lässt.
Du hast ja, oder es gibt ja schon eine Mitteilung darüber, welche Marken dort alle einziehen werden in das neue Terminal. Da fehlen aber noch ein paar Namen. Und da habe ich mich jetzt natürlich gefragt, warum und wer kommt denn noch?
Naja, die meisten, beziehungsweise die wir kommunizieren können, die haben wir kommuniziert. Ja, es gibt Marken, die haben ihre eigene Kommunikationsstrategie. Woran das liegt, kann ich dir nicht beantworten, aber wir respektieren selbstverständlich da die Wünsche der einzelnen Marken. Und ja, solange sie selber nicht die Pressemitteilung rausgegeben haben, dass sie bei uns am Standort vertreten sind, tun wir das natürlich auch nicht. Das heißt, du darfst weiter gespannt bleiben, welche zwei weiteren Marken im Fashion-Accessory-Bereich wir im Terminal 3 haben werden.
Na gut, wenn man sich den Besatz so ansieht, dann ist die Klientel oder die mutmaßliche Klientel ist ja sehr, sehr international und damit wahrscheinlich auch sehr kaufkräftig. Der Besatz ist jetzt aber nicht High Luxury. Woran liegt das? Warum habt ihr euch für den Besatz entschieden, der jetzt letztlich da ist?
Da muss man jetzt sehr ehrlich sagen, wir haben uns da nicht so richtig für entschieden. Das hat sich dann einfach so entwickelt. Ja, High Luxury, da sind dann Brands wie natürlich aus dem LVMH-Konzern, Louis Vuitton, Dior, ne, Hermes, Cartier, Bulgari, Louis haben wir zum Beispiel noch im Terminal 1. Die haben natürlich entsprechende Erwartungshaltung. Erstens an die Möglichkeit, sich selber darzustellen. Zweitens an die Hochwertigkeit des Ausbaus. Und damit auch drittens an die Anzahl der Passagiere, die in den entsprechenden Terminals unterwegs sein sollen, damit sich das Ganze überhaupt rechnet. Das Thema, dass jemand eine Fläche da reinstellt und bezahlt auch die Mieten, die dann notwendig sind, damit das Ganze funktionieren kann, auch aus unserer Sicht. Das ist nicht mehr so, dass es rein aus Marketinggründen dann gemacht wird, sondern die Flächen müssen sich alle mittlerweile rechnen. Ja, und wir werden im Terminal 2 nicht die Passagierzahl haben, die die großen Namen benötigen, damit das Ganze dann auch sicher funktioniert und sich die Investitionen gelohnt haben. Die Flächen sind auch nicht ganz so groß, die wir dort haben werden. Mittlerweile wollen einige Marken jenseits der 150 Quadratmeter haben, damit sie sich gut darstellen können. Und dementsprechend ist das jetzt der Besatz, den wir haben, mit dem wir aber auch sehr zufrieden sind. Es wäre sicherlich noch das ein oder andere an Markenbesatz möglich gewesen, einfach aufgrund der hohen Internationalität und der kaufkräftigen Passagiere, die wir dort haben. Das ist die höchste Kaufkraft, die wir am Flughafen haben, ist im Terminal 2.
Ja. Also sprich künftig im Terminal 3.
Genau, richtig. Ja. Gut aufgepasst. Ja.
Okay. Ja.
Aber wir sind super happy mit dem Angebot, was wir dort unseren Passagieren bieten können und freuen uns sehr drauf.
Wie sind denn die Luxusmarken im Moment überhaupt so drauf, expansionsmäßig? Also es ist ja kein ganz einfacher Markt im Moment. Merkt ihr das auch?
Wir merken das durchaus bei den Marken. Ja, dass sie deutlich zurückhaltender sind in den Überlegungen, dass sie genauer hingucken, ob sich das Projekt jetzt rechnet, weil die Märkte ja gerade auch sehr volatil sind. Ne? Die politische Situation trägt dazu bei, dass man nicht so genau weiß, wie geht es jetzt weiter mit bestimmten Zielgruppen, die ebenfalls sehr viel Geld bei uns gelassen haben in der Vergangenheit. Russland ist ein sehr starker Markt gewesen, findet gerade gar nicht statt. Ja? Und da weiß man dann gar nicht so genau, wo die Reise hingeht. In China tut sich auch eine ganze Menge. Chinesische Politik geht in die Richtung, dass versucht wird, das Geld im eigenen Land zu lassen. Ja, da werden sehr viele Käufe entsprechend subventioniert. Ja, und dementsprechend merken wir auch, dass die Chinesen, die bei uns kaufen, nicht mehr ganz so viel ausgeben wie in der Vergangenheit. Da tut sich gerade einiges. Wir gucken uns das sehr genau an. Wir sprechen auch mit internationalen Dienstleistern, die sich da sehr, sehr gut auskennen, die so ein bisschen im Consulting-Bereich unterwegs sind, die sagen, das wird wiederkommen. Da werden andere Chinesen kommen, die jetzt vielleicht noch nicht so gesättigt sind. Aber gerade eben ist es eine schwierige Phase. Und wenn wir jetzt auf die Marken zurückkommen, sind sie dann durchaus vorsichtiger, sich auch genau zu überlegen, in welchen Standorten, mit wie vielen Passagieren macht es dann Sinn, tatsächlich auch zu investieren für eine neue Fläche.
In das neue Terminal werden natürlich auch schöne, großzügige, luxuriöse Lounges wahrscheinlich einziehen. Die sind, glaube ich, oberhalb der Retailflächen angesiedelt. Ihr steht eigentlich in Konkurrenz zu diesen großen Lounges, weil es ist ja nicht wirklich in eurem Interesse, dass die besonders gut Betuchten in den Lounges viel Zeit verbringen, die sie dann ja in euren Läden nicht mehr zum Geld ausgeben haben. Also wie einigt man sich da eigentlich im Vorfeld auch bei der Planung für solche Flächen? Also oder wie funktioniert das?
Die Lounges werden ja von den Airlines zum Großteil angemietet, ne? Die Lounges haben wollen, um repräsentativ am Standort zu sein, um ihren Business- und First-Kunden insbesondere dann auch entsprechend das Angebot zu machen. Das gehört einfach mittlerweile zum Produkt dazu. Einigen tun wir uns da gar nicht. Weil die Gäste, die gerne bei uns Geld ausgeben möchten, es macht ja auch durchaus Sinn, wenn dann entsprechende Angebote da sind, Duty-Free einzukaufen. Selbst die gut Betuchten freuen sich, wenn sie entsprechend die Mehrwertsteuer sparen können. Ja, die werden dann schon zu uns kommen. Da machen wir uns wenig Sorgen drum. Das ist auch im Bestand heute so, auch im Terminal 1. Da hat Lufthansa ja auch sehr viele Lounges. Diejenigen, die gerne shoppen wollen, die gehen dann auch shoppen. Ja.
Und du hast mir vorhin in so einem kurzen Vorgespräch auch gesagt, dass die Deutschen gar nicht so loungig unterwegs sind, offenbar im internationalen Vergleich. Ne?
Na, also die Deutschen nehmen die Lounges, die es gibt. Ja, diejenigen, die aber keinen Lounge-Zugang haben, nutzen sehr wenig die sogenannten Common Lounges, ne? Also die dann nicht von der bestimmten Airline sind. Das ist in anderen Ländern, in Indien zum Beispiel, ne? Viel, viel mehr gang und gäbe, dass dann jemand auch sich einen Lounge-Pass kauft und dann die Zeit in der Lounge verbringt. Ja, das ist in Deutschland gar nicht so verbreitet. Und die Lounges sind auch vom Niveau her nochmal ganz anders bei uns, als das in anderen Ländern der Fall ist.
Wir haben vorhin oder kurz zuvor über die Marken gesprochen, die so an den Flughäfen aktiv sind, die auch bei euch aktiv sind. Gibt es eigentlich auch Marken, die prinzipiell gar keine Flughafenläden machen, weil denen das so kompliziert ist oder aus welchen Gründen auch immer? Oder sehr restriktiv zumindest?
Ich habe vorher schon mal kurz drüber nachgedacht. Es gibt natürlich schon Marken, die ein bisschen zurückhaltender sind, gerade weil Flughafengeschäft, das muss man schon verstehen und auch die Gesetzmäßigkeiten da so ein bisschen kennenlernen. Und das muss natürlich vom Produkt auch gut passen. Wir hatten, als ihr bei uns zu Besuch wart, über Remova gesprochen. Ja, wir fänden das super, wenn Remova einen Flughafenstore machen würde. Ja, ist aber anscheinend gerade nicht in der Strategie vorgesehen, das zu tun. Obwohl ja etliche Marken, die auch nah an LVMH dran sind, das tatsächlich tun. Weil das natürlich ein super Fit ist. Ja, ist aber gerade nicht der Fall. Ja, also sollte sich das ändern, freuen wir uns über eine direkte Ansprache. Ja, wir finden dann schon Plätzchen.
Na gut, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, ja.
Aber es gibt natürlich Marken, die jetzt eher im mittelpreisigen Bereich unterwegs sind, gerade auch eine hohe Bandbreite an Ready-to-Wear haben. Da ist dann das Thema Lager, Größengänge. Ne, das brauche ich jetzt nicht zu erklären. Die meisten, die hier zuhören, die kennen das zu Genüge. Ne? Deswegen ist tatsächlich der Schwerpunkt auf Accessoires, Schuhe auch sehr wenig, brauchen genauso viel Lagerplatz. Ne? Und dann doch eher ein geringerer Anteil an Ready-to-Wear. Aber es gibt Marken, die arbeiten dann zum Beispiel lieber mit einem sogenannten Betreiber, mit einem Operator. Da arbeiten wir mit Frankfurt Airport Retail, Joint Venture mit Heinemann, an vielen Stellen mittlerweile so, dass die Marken dann auf FAR bzw. Heinemann zugehen und quasi unter deren Fittiche genommen werden. Ja? Und die kennen sich ja sehr, sehr gut aus als Flughafenbetreiber und können dann so einen Monobrand-Shop auch sehr gut betreiben.
Ist das so der größte Lädenbetreiber am Frankfurter Flughafen, dieses Joint Venture mit Gebrüder Heinemann?
Ja, ist richtig.
Ah, okay. Ja, aber die Besonderheiten des Geschäfts müssen wir gleich auch noch mal kurz sprechen, weil das ist ja wirklich sehr spannend. Also im Frühjahr 2026 ist jetzt Startschuss. Welche Airlines werden dann von dort fliegen? Kann man das jetzt schon sagen? Mit wie vielen Passagieren wird gerechnet?
Ich hatte es ja vorher schon mal kurz erwähnt. All die Airlines, die wir heute im Terminal 2 beherbergen, werden ins Terminal 3 wandern. Das kann man relativ grob skizzieren. Das ist alles, was ja nicht Lufthansa Star Alliance ist, ne? Weil das findet ja maßgeblich im Tamil Lines statt. Und dann sind das eben Emirates, Qatar, American, natürlich auch so Ferienflieger wie TUI. Ne? Das kennen ja etliche, die in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt sind, wenn sie abfliegen, dann in der Richtung British Airways, KLM, China Eastern, China Southern, Vietnam, ja.
Gibt es eine Zahl darüber, wie viele Passagiere da ungefähr so im Jahr losfliegen werden?
Ja, so jetzt aktuell haben wir im T2 so irgendwas zwischen 3,5 und 4 Millionen, ne? Und die ziehen um. Und da müssen wir schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es kommt auch hinzu, dass das Terminal 1 sehr, sehr voll ist, auch schon wieder sehr voll wird mittlerweile und da gegebenenfalls noch die ein oder andere Airline dann wechseln wird, damit einfach die Auslastung der Terminalbereiche etwas ausgewogener stattfindet.
In der Öffentlichkeit ist das neue Terminal ja nicht ganz unumstritten. Also es gibt immer wieder natürlich, wird es hinterfragt, braucht es das überhaupt? Wie haben sich denn insgesamt die Passagierzahlen eigentlich am Frankfurter Flughafen in den vergangenen Jahren entwickelt?
Wie viele Jahre möchtest du denn, dass ich zurückgehe?
Gehen wir mal so vor Corona. Wie viel waren es da und wie viel sind es jetzt?
Vor Corona waren wir über 70 Millionen. Das war schon sehr, sehr heftig. Ich selber bin in der Zeit sehr viel geflogen und das war keine Freude. Die ganzen Prozessstellen, ne, Sicherheitskontrollen, Passkontrollen waren sehr voll. Das ist heute auch der Fall, insbesondere im Terminal 1 an der Ausreise. Auch an der Einreise haben wir immer mal wieder Beschwerden, ne, weil einfach die Kapazität dort schon sehr eng ist. Während Corona waren wir teilweise runter bis auf 20 Millionen. Ja, wenn man sich das mal überlegt, von 70 Millionen kommend, ist das schon richtig, richtig viel. Und waren jetzt im letzten Jahr, ich weiß nicht ganz genau, ich habe so um die 62 Millionen Passagiere in Summe. Also wir sind noch nicht wieder da, wo wir gewesen sind. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten vor Corona Ryanair. Ja? Ryanair ist nicht mehr am Standort. Das waren so circa 3 Millionen Passagiere. Der Standort ist sehr teuer. Und diese Flughafenentgelte, die müssen natürlich auch irgendwo in die Ticketpreise mit einberechnet werden. Deswegen macht Low-Cost da im Moment wenig Sinn. Für keine der Seiten, ja, also weder für uns als Flughafen noch für die Airline. Und das muss man mal rausrechnen. Dann ist es so, dass innerdeutsch ja gar nicht mehr so der Fokus aufs Fliegen gelegt werden sollte. Ne? Kurzstrecke ist auch von der Kerosinausschüttung und vom Aufwand für alle Beteiligten recht groß. Trotzdem sind die Flieger alle voll. Ja, also wird weiterhin rege genutzt, zum Beispiel nach Hamburg. Die Flieger sind alle voll, in beide Richtungen.
Interessant.
Ja, erlebe ich immer mal wieder, wenn ich nach Hamburg fliege, war jetzt im Frühjahr mehrfach der Fall. Genau. Und natürlich sind diverse politische Themen, die wir ja jetzt seit einigen Jahren schon haben, auch Einflussfaktoren, die wir merken. Die Israel-Gaza-Krise, da sind wir mal wieder Flieger, dann sind wieder keine. Russland war ein ordentlicher Impact. Ukraine, es waren über 3% Passagiere aus der Region. Das merken wir natürlich. Und das sind so sind es verschiedene Kriterien, die dazu führen, dass wir noch nicht wieder so gewachsen sind, wie wir uns das auch gedacht haben. Dann kommt hinzu, dass es mehr sogenannte Point-to-Point-Verbindungen gibt. Mittlerweile, insbesondere aus den USA, in die Urlaubsdomizile, die die Amerikaner sehr gerne mögen. Hier Italien, Spanien, Frankreich.
Ja. Das heißt, die nutzen da nicht mehr Frankfurt zum Umsteigen, sondern fliegen direkt ein.
Teilweise ja. Ne? Also nicht überall. Wir sind weiterhin ein sehr wichtiger Hub. US-Verkehr ist für uns einer der wichtigsten Verkehre. Wir merken es zum Beispiel auch im Mietwagengeschäft. Amerikanische Gäste mieten sehr gerne dann ein Auto, wenn sie am Standort sind. Das ist in dem Bereich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Es gehört ja auch zu meinem Verantwortungsbereich dazu. Ja? Und deswegen erschließen sich dann so wieder so die Kreise. Das ist weiterhin wichtig, aber das muss man natürlich jetzt beobachten, wie die US-Politik auch einen Einfluss hat auf die Flugbewegungen.
Wie viel Prozent der Passagiere sind eigentlich Geschäftsreisende?
So ungefähr ein Viertel. Es war früher mehr. Vor Corona waren wir da, glaube ich, etwas über 30%. Das ist durch Teams und was haben wir noch? Diverse
Zoom und so weiter.
Ne? Jetzt weniger geworden und man hat halt festgestellt, dass bestimmte Termine gut so funktionieren. Ja, nicht alle, aber das hat durchaus einen Impact gehabt auf den Anteil der Geschäftsreisenden, auch auf die Altersstruktur. Ne? Wir haben deutlich jüngere Passagiere als noch vor 5 Jahren. Das hat sich also auch deutlich bemerkbar gemacht.
Und aber trotzdem sind die Geschäftsreisenden diejenigen, die auch mehr Geld da lassen.
Ist so.
Wie viel ungefähr, kann man das sagen?
Wie viel mehr?
Ja, doppelt so viel oder weiß ich nicht.
Kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, aber wir merken schon, dass diejenigen, die insbesondere zu Messen kommen, es sind dann auch eben wieder internationale Gäste, ja, die kaufen sehr gerne bei unserem Flughafen. Mhm. Ja, das ist im Gastronomiebereich jetzt gar nicht so stark spürbar, aber insbesondere im Duty-Free und dann auch im Fashion- und Souvenir-Business sehr stark bemerkbar.
Wenn ich nun in einem eurer Läden arbeite und wenn ich mir den Flugplan angucke, wo sollte ich auf gar keinen Fall Mittagspause machen, wenn welche Maschine abgeht oder landet? Also sprich, wo sind diejenigen, die am meisten meisten Geld da lassen?
Weiterhin die Chinesen. Das ist eine der wichtigsten Zielgruppen. Dann Vietnam, Korea. Asien ist einer der Märkte, die sehr wichtig sind. Was wir aber jetzt gerade auch sehr stark uns anschauen, nicht nur wir als Standort, sondern die ganze Branche, sind die indischen Passagiere. Na, da war jetzt gerade letzte Woche auf einer Konferenz. Da war so, naja, das, was gerade in Indien sich bemerkbar macht in den Passagierstrukturen oder von den Indern, das ist das, was wir, als es mit China losging, bemerkt haben. Also da müssen wir genau hinschauen, dass wir da nicht eine Entwicklung verpassen und die Inder genauso positiv beachten, dass sie auch gerne bei uns ihr Geld lassen.
Klar. Du hast, als wir am Flughafen unterwegs waren, auf einmal das Wort Dwell Time in den Mund genommen.
Das hat dir gefallen,
gell? Das hat mir gefallen, das fand ich super. Erzähl doch mal bitte, weil das wissen bestimmt auch viele, die zuhören, nicht. Was ist das und warum ist das so wichtig für euch, diese Größe? Ja,
also die Dwell Time ist die Zeit, die ein Passagier hat, nachdem er die entsprechenden Prozessstellen passiert hat. Im internationalen Bereich haben wir hoffentlich besonders viel Dwell-Time. Ja, das bedeutet, wenn der Passagier dann die Sicherheitskontrolle und die Passkontrolle hinter sich hat und die Zeit, die er dann noch hat bis zum Abflug, ja, ist die sogenannte Dwell-Time. Ja.
Okay.
Und da gibt es so Studien auch dazu, ja, dass je kürzer diese Zeit wird, ja, desto weniger gibt der Passagier dann auch Geld aus, weil er natürlich gestresst ist und Sorge hat, dass er dann vielleicht den Aufruf verpasst. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt innerhalb von einer Viertelstunde eine Entscheidung treffen, das gefällt in den wenigsten Menschen, ja, es sei denn, sie wissen schon ganz genau, was sie wollen. Ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ein Passagier so mindestens mal so 1,5-2 Stunden Zeit hat.
Also es ist natürlich auch im Interesse der Flughäfen und der Retailer, wenn die Fluggesellschaften oder die Betreiber sagen, ihr solltet aber bitte früh genug am Flughafen sein.
Das wäre immer schon ganz gut. Ja. Wir mögen es auch nicht so gerne, wenn die Aufrufe oder die Geldinformation dann so sehr früh kommt. Ja.
Ah, okay.
Da gehen dann die Interessen der Airlines und uns aus Retail-Perspektive so ein bisschen auseinander.
Alles klar. Aber der Begriff zeigt ja schon, dass Travel Retail ja wirklich auch ein recht spezielles Feld ist. Was ist denn eigentlich sonst noch so besonders am Travel Retail bzw. am Einzelhandel im Flughafen? Also da gibt es ja verschiedene Bereiche sicher. Was fällt dir so spontan an? Ich habe mir auch noch so ein paar, aber fang du mal an.
Genau. Das eine sind die Öffnungszeiten. Wir haben Abflüge ab 5 Uhr morgens. Ja, und deswegen gibt es auch Passagiere, die wollen gerne um 4.30 Uhr schon shoppen gehen, bevor der Flieger abgeht. Ja. Dann auch bis abends spät. Dann gibt es Bereiche, da haben wir zwischendrin so richtige Lücken, ja, wo dann relativ wenig Flugverkehr passiert und dann aber später wieder. Deswegen ist es natürlich auch gar nicht so einfach für die Mitarbeitenden, da über den ganzen Tag motiviert zu bleiben. Dann sind es eben, wie wir schon gesagt haben, bestimmte Zielgruppen, die sehr unterschiedliches Kaufverhalten an den Tag legen. Und wenn ein Flieger dann nach Peking abhebt, haben wir jetzt gerade nicht, aber es ist natürlich eine der Destinationen, wo wir sehr gutes Geld mitverdienen können. Ja? Und dann kommen die aber alle auf einmal. Da muss ich gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die möglichst alle bedienen kann. Ja? Deswegen kommt dann so in Schüben. Und das ist speziell.
Da kommt dann sicher auch das Sprachthema ein bisschen rein,
ja,
oder?
Ja, die Erwartungshaltung ist schon, dass die Mitarbeitenden dann zumindest, sagen wir mal, bestimmte Begrüßungen in der entsprechenden Sprache haben. Da vielleicht noch so als Zeitinfo, wir haben sogenannte Personal Shopper im Einsatz. Die werden auch von uns engagiert und bezahlt, ne, über eine Agentur, die dann tatsächlich auch die Landessprache sprechen können und die kaufwilligen Gäste dann bestmöglich begleiten, in die Shops führen, ne, übersetzen können, auch mal erklären, wie der Tax-Refund-Prozess funktioniert. Ja, das sind dann so Dinge, da unterstützen wir dann, um sicherzugehen, dass der Gast auch das findet, was er gerne kaufen möchte.
Und was ich auch nochmal als besonders empfand, war, du hast es gesagt, als wir dort waren, dass natürlich alle Mitarbeiter ja auch, ich will nicht sagen durchleuchtet werden, aber schon besonders gecheckt werden.
Ja, also es gilt für jeden, der am Flughafen arbeitet. Auch ich musste entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen, musste eine Zuverlässigkeitsüberprüfung dann durchlaufen. Also reicht man die Unterlagen ein und Passdaten und dergleichen, das wird dann geprüft. Ne? Und erst wenn das alles lückenlos und fein ist, dann kann man am Flughafen anfangen zu arbeiten, muss entsprechende Schulungen dann auch hinter sich bringen. Die werden auch getestet, also die muss ich bestehen, damit ich meinen Flughafenausweis bekomme. Und das gilt für jeden Mitarbeiter, insbesondere diejenigen, die dann auf der Luftseite arbeiten. Da darf man auch nicht zu Schulden kommen lassen. Das könnte mich den Arbeitsplatz kosten. Und das ist natürlich gar nicht so einfach in Zeiten von Personalknappheit, dann auch von Arbeitszeiten, die manchmal ein bisschen schwierig sind, wenn ich dann also morgens um 6 im Laden stehen soll und erst noch hinkommen muss, ja, mit Schichtdiensten. Und dann soll ich das alles auch noch erfüllen, ja. Wenn ich dann viel einfacher einen Job ganz normal irgendwo in der Stadt bekommen kann, dann ziehe ich den vielleicht vor. Wir merken das insbesondere in der Gastronomie, ja, dass dann teilweise diese Zeiten von Zusage bis Arbeitsbeginn und dann durch diese ganzen Kontrollstellen dann überall noch durch müssen, dass man endlich dann hoffentlich einen Arbeitsplatz auch sicher hat. Nicht nur die Zusage von meinem Arbeitgeber, sondern wirklich auch anfangen kann zu arbeiten. Das ist einigen zu unsicher. Und deswegen haben wir noch ganz andere Hürden mit Personalfindung, als es teilweise im stationären Handel der Fall ist.
Ja, spannender Aspekt. Ja. Der Ausbau der Läden ist ja auch eine ganz andere Angelegenheit eigentlich, oder? Ich stelle mir das schon nochmal deutlich aufwendiger vor, so einen Laden dort fertig zu machen, auch wegen der ja massiven Feuer,
Brandschutzverordnungen
und so. Ja, also, sag mal, wie viel aufwendiger ist das?
Wir befinden uns im Sonderbau. Ja, das macht eben immer nochmal zusätzliche, ja, tatsächlich Hürden. Ne? Da muss man schauen, ist der gesamte Bereich überhaupt gerade in der Lage, komplett ausgebaut zu werden? Auf welche Baugenehmigung kann ich mich stützen? Das sind jetzt natürlich Themen, die sind im stationären Handel recht ähnlich. Aber es ist nicht so einfach, weil das Ganze einfach ein komplettes Gebilde ist und jetzt nicht ein alleinstehendes Haus oder eine Immobilie in der Innenstadt, wo ich mich dann nur um diese einzelne Fläche kümmern muss, sondern es muss insgesamt mit entsprechenden Brandbekämpfungsabschnitten zusammenpassen. Da kann ich also nicht einfach irgendwo eine Wand ziehen, sondern ich muss das erst überprüfen lassen. Dann brauche ich entsprechende qualifizierte Materialien, die ich nur verbauen darf. Die müssen dementsprechend auch etwas weniger brennbar sein. Ja, auf das alles muss geachtet werden. Das macht natürlich den Ausbau extrem teuer.
Gut, das haben wir Personal,
Öffnungszeiten,
das hatten wir Bauen und so weiter. Über das Sortiment haben wir schon gesprochen. Mhm. Fallen dir eigentlich spontan Sortimente ein, die garantiert nicht funktionieren würden?
Also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas wird gar nie funktionieren. Ja? Also es gibt aber Sortimente, die machen es nicht einfach. Ja, wir hatten ja vorher schon gesprochen, Schuhe brauchen viel Lager, dann brauchst du die Größen, dann haben wir nicht ein Lager um die Ecke, sondern 2 Etagen tiefer und 50 Meter weiter, dann hast du vielleicht nur einen Mitarbeiter im Laden stehen, der kann aber dann nicht mal eben weg und den Laden zumachen. Ne? Also solche Dinge muss man dann eben auch beachten, ist das von den Prozessen spezieller, auch die Anlieferung der Ware ist ja nicht so einfach, die müssen erst durch die Personen- und Warenkontrolle durchgebracht werden, gibt auch entsprechende Verordnungen, inwiefern die Ware überhaupt das Flughafengelände erreichen darf, müssen entsprechend dann auch plombiert sein, gesichert sein. Also es ist schon ein erheblicher Aufwand, das Ganze am Flughafen zu machen. Es lohnt sich, ja, aber das ist kein Selbstläufer.
Aber wenn das so ja dann doch recht speziell ist, kannst du sagen, wie viele eigentlich diese Läden selbst betreiben und wie viele sich auf Partner verlassen?
Also du redest jetzt von Marken, ne? Mhm. Es kommt immer auf die Branche an. Ja, also jetzt Souvenirs zum Beispiel, das ist dann in der Regel immer Multibrand. Ja, es ist eher im Fashion-Bereich.
Da würde und das sind dann Spezialisten, ja, die das
genau,
an den Flughäfen
richtig.
Machen?
Okay. Ja, mhm. Genau. Das sind dann welche, die sind maßgeblich im Travel-Retail oder im Cruise-Bereich oder sowas unterwegs. Ja.
Und im Monolabel-Bereich? Wer macht das selbst? Wer macht das nicht selbst?
Bereich kann ich dir jetzt gerade nicht ganz genau sagen. Gefühlt hätte ich gesagt, vielleicht so 1/3 selber, 2/3 mit Operator. So war es um den Dreh.
Okay. Jetzt haben wir über die Kosten gesprochen, die dann ja natürlich durch die Besonderheiten auch nicht gerade gering sind. Aber dagegen sollen dann natürlich dann auch schöne Produktivitäten auf den Flächen stehen. Mit welchen Umsätzen kann man denn da rechnen? Wie ist denn da so die Spanne und gibt es auch einen Durchschnitt?
Der Durchschnitt ist nichtssagend, weil die Spanne so groß ist. Ne? Da muss man wieder schauen, sind wir auf der Landseite, sind wir auf der Luftseite. Auf der Landseite haben wir jetzt auch ein bisschen anderes Angebot. Das ist eher so, wenn wir im Fashion-Bereich sind, Premium. Ne? Das ist ein Gant, das ist ein Marco Polo. Olymp hat jetzt gerade neu aufgemacht. Das passt ganz gut zu uns. Ein Borisi hat ja auch einen Laden bei uns im Flughafen. Da sind die Quadratmeterleistungen jetzt nicht so wie auf der Luftseite. Auf der Luftseite haben wir dann insbesondere auch im Luxusbereich Quadratmeterleistungen, die gehen wirklich in mittlere fünfstellige Tausenderbereiche. Ja, das kommt dann aber auch wieder auf die entsprechende Flächengröße an. So eine ganz kleine Fläche, die kann auch mal eine wahnsinnige Flächenproduktivität haben. Das ist aber nicht die Regel. Ja, wenn wir jetzt Flächengrößen von irgendwie 150, 170 Quadratmeter haben, dann ja, sind wir vielleicht irgendwo bei irgendwas zwischen 20.000 und 40.000. Oder sowas.
Was kostet mich so ein Laden an Miete?
Da muss man vielleicht nochmal kurz erklären, was für ein Mietmodell wir in der Regel haben. Wir sichern uns die angebotenen oder eingeschätzten Umsatzabgaben mit einer sogenannten Mindestmiete ab. Das heißt, wir vergeben Flächen per Bieterverfahren, ja, diese sogenannten Angebotseinholungen. Und da bietet der Interessent eine entsprechende Umsatzgröße, wo er davon ausgeht, dass er die mit uns machen wird, ja, an unserem Standort. Und da könnte natürlich jetzt jeder kommen und sagen, hier, ich mache 1 Million, ja, einfach jetzt mal fiktive Zahlen in den Raum gestellt. Und wir sagen, super, alles klar, kriegst die Fläche und dann macht er hinterher nur 600.000 Ja, und um sicherzugehen, dass die Zahl auch valide ist, geben wir mit der Angebotseinholung die Information raus, was die Erwartungshaltung ist an Mindestmiete. Das ist in der Regel, kommt immer auf die Branche an, ne, auf dann auch die individuelle Verhandlung, irgendwas so zwischen 70% und 80% der tatsächlichen Umsatzabgabe, die dann noch oben drauf kommt. Ja, das heißt, wir gucken dann immer, ist jetzt die Umsatzabgabe höher oder die Mindestmiete, und so wird dann entsprechend auch die Miete abgerechnet.
Welche Branchen zahlen mehr, welche zahlen weniger?
Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kommt auch wirklich darauf an, wie sehr wir daran glauben, dass die Umsätze generiert werden können oder nicht. Ja. Also sehr, sehr individuell. Wie lange arbeiten wir schon zusammen? Wie sicher können wir uns sein, dass tatsächlich die Umsätze auch kommen? Wie sehr wollen wir gerne, dass die Marke an den Standort kommt? Sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und wenn wir jetzt von Miethöhen sprechen, auch da liegt der Sprengel irgendwo zwischen niedriger, zweistellig, 12%, 13%, 14% irgendwo auf der Landseite bis über 20% auf der Luftseite.
Gut, wir sind mehr oder weniger am Ende. Habe ich irgendwelche Fragen nicht gestellt, mit denen du gerechnet hättest?
Ja, vielleicht sollte man nochmal kurz das Thema Saisonalität ansprechen.
Ja, gerne. Ja,
hier im Handel, ich lese ja natürlich auch die Textilwirtschaft und auch regelmäßig die Information, die war die letzte Woche. Mhm. Ja, die ist ja hier schon sehr saisonabhängig, und dann sind wir immer wieder enttäuscht, dass das Wetter irgendwie doch nicht so einen großen Impact hatte, und jetzt ist es auf einmal zu warm und keiner geht mehr shoppen. Ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit auch. Ja. Am Flughafen hängt es einfach natürlich davon ab, was wir für Fluggäste haben und welche Fluggastzahlen wir haben. Deswegen gibt es auch einen sogenannten Spend per Pax, ja, was gibt der einzelne Passagier aus, immer so als Durchschnitt. Ja. Und das kommt dann eben auch darauf an, haben wir gerade Messezeit oder haben wir Ferienzeit? In Ferienzeiten haben wir viele Passagiere, die tendenziell weniger hochwertig kaufen, ja, dann auch weniger ausgeben. In Messezeiten haben wir vielleicht ein paar weniger Passagiere, auch weniger Feriengäste, ja, Familien mit Kindern. Na, da ist dann vielleicht erstens die Zeit, die Muße nicht so vorhanden. Und dann außerhalb der Ferienzeiten haben wir vielleicht wieder mehr, die noch keine Kinder haben oder wo die Kinder aus dem Haus sind, die dann mehr Muße haben und dann auch wieder mehr Geld bei uns ausgeben. Und dann geht der Spend per Pax wieder rauf. Ja, und dann ist eben gerade in den Sommermonaten haben wir viele Passagiere. Dann kommen die Messezeiten, September, Oktober. Dann haben wir so einen kleinen Dip im November. Und dann ist der Dezember zwar schon weniger, was Passagiere angeht, aber dann haben wir Weihnachten. Ja, dann kaufen die Gäste wieder hochwertiger. Aber in Summe ist es dann wahrscheinlich weniger, weil wir eben nicht mehr ganz so viele Messezeiten haben. Also das muss man können von der Warenlogistik und insbesondere gerade im Fashion-Bereich, die sich ja nach anderen Saisonalitäten richten, das gut einsteuern zu können.
Das klingt tatsächlich nach einem sehr speziellen Rhythmus, den man zunächst mal sich aneignen und auch beherrschen muss. Also spannend. Jetzt ist es ja nicht mehr so lang. Dreiviertel Jahr ungefähr oder so, ne? Dann könnte es ungefähr losgehen. So Abschlussfrage. Was steht für dich bis dahin jetzt noch an? Also wie wird dieser Countdown ablaufen?
Für mich ist es ja auch das erste Mal in der Größenordnung. Ne? Wir haben ja auch vorher schon mal gesprochen. Da habe ich gesagt, sehr viel Fehler können wir uns nicht leisten. Ja, da können wir nicht sagen, beim nächsten Mal machen wir es besser. Jetzt ist natürlich gerade das Thema Ausbau ein großes Thema. Etliche Flächen sind bereits übergeben an die Mieter. Ne? Manche stehen jetzt an in den nächsten Wochen. Jetzt sind die ganzen Planungen, Bauanträge, sind die Bauanträge freigegeben. Da arbeitet das Team von der technischen Mieterbetreuung sehr intensiv dann eben auch mit der Baubehörde zusammen, mit der Ausbaugesellschaft. Da wird jetzt natürlich sehr drauf geachtet, sind wir in allen Bereichen on time. Wenn an einer Stelle etwas nicht richtig funktioniert, kann es einen Impact haben dann auf die Ausbauzeit und auf die Planung. Das heißt, da gucken wir mit Argusaugen drauf, damit da nichts schief geht, damit dann wirklich auch alle Shops eröffnen können, wenn das Terminal auch in Betrieb geht. Und ja, dann sind wir so langsam auch in Vorbereitung und Planung der Inbetriebnahme-Festivitäten, die natürlich anstehen, weil
auch
großes
wichtig.
Projekt für den ganzen Flughafen, ein super wichtiges Projekt. Das wollen wir natürlich dann auch ein bisschen zelebrieren, wenn wir an den Start gehen. Genau, und dann, wenn das Terminal auf hat, dann geht der operative Betrieb los, und da müssen wir natürlich genauso schauen, dass das alles auch möglichst ideal reibungslos funktioniert. Es wird nicht reibungslos funktionieren, da bin ich mir jetzt schon sicher, weil das ist einfach so. Das ist in allen Formaten so, dass wenn ich einen Shop neu aufmache, dann muss ich natürlich erstmal gucken, was läuft nicht, was muss ich verändern, was funktioniert mit dem Personal. Das ist bei uns genauso. Also da sind wir dann genauso mit von der Stelle.
Alles klar, der Countdown läuft. Nina Christine, vielen Dank für diesen spannenden Ausblick auf das, was im Frühjahr 2026 in Frankfurt passieren wird, und natürlich auch für die interessanten Insights rund um das Thema Travel Retail. Ich fand es sehr interessant und bin gespannt, wie das Ganze dann im Echtbetrieb aussehen wird. Die Textilwirtschaft wird natürlich berichten. Dir weiterhin alles Gute und nochmal Dank für den Besuch.
Ja, hat viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war Nina-Christine Gür, Vice President Retail Key Account Management bei der Fraport AG. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.